Hallo und herzlich willkommen zu dieser im Kern-Folge. Mein Name ist Rangel Struss. In der letzten längeren Podcast-Folge haben wir über das Thema Natural Skinning gesprochen und ich möchte das heute nochmal mit einem kleinen Aspekt in den Führungskräftekontext einordnen. Und zwar ist mir im Nachgang zur Folge aufgefallen, dass Führungskräfte sich mit diesem Gedanken des Natural Skilling, nämlich dass Menschen besonders wirksam und zufrieden und damit dann auch erfolgreich sind, wenn sie aus ihren natürlichen Anlagen heraus handeln, gar nicht mehr so stark auseinandersetzen, wenn sie quasi in the big league angekommen sind. Es geht ja bei Natural Skilling eben genau nicht darum, irgendwelche Defizite zu polieren, sondern dass man quasi anhand seiner natürlichen Anlagen und Talente, also an seinen Persönlichkeitsanteilen, die einem so richtig Rückenwind geben, entlang die eigenen Kompetenzen aufbaut. Das heißt, das, was schon in Resonanz mit uns geht, das noch so richtig zur Höchstleistung zu bringen. Und deshalb fragt natürlich Natural Skilling, wenn ich das mit diesem Ansatz betrachte, was ich tagtäglich so tue, gar nicht danach, was ich eigentlich tun sollte oder was ich tun muss, was von mir erwartet wird, sondern die Frage ist eher, aus welcher Führungsnatur heraus erzeuge ich die beste Wirkung? Also ich muss quasi wissen, was sind meine Natural Executive Skills, um die dann systematisch nutzen zu können. Und warum das Führungskräften, ist mir aufgefallen in meinen Coachings, manchmal gar nicht so leicht gelingt, ist, weil es so ein paar Missverständnisse gibt, die sich hartnäckig halten. Nämlich zum Beispiel, dass die Führungskräfte das Gefühl haben, alles können zu müssen. Also, dass man quasi so Allrounder-Fähigkeiten braucht, dass man strategisch stark sein muss, operativ irgendwie gute Kenntnisse haben sollte, empathisch mit Menschen, aber gleichzeitig hart in der Sache, charismatisch, gleichzeitig politisch korrekt, inspirierend, dann aber auch wieder krisenfest. Und also so viele Anforderungen, und davon habe ich jetzt nur ein paar genannt, die führen manchmal dazu, dass quasi so eine Überdehnung gegen die eigene Führungsarchitektur vollzogen wird. Also das, was im Kern quasi auszeichnet, das wird über alle Maßen gestretched, um irgendwie diesen Allansprüchen zu genügen. Und das Zweite, was ich immer mal wieder höre, und das finde ich irgendwie lustig und da müssen die Führungskräfte auch selbst drüber lachen, wenn wir das dann gemeinsam besprechen, ist, dass Natural Skilling so eine Methode ist, die quasi vor der Big League abgeschlossen sein muss. Also wenn ich auf dem Level bin, dann darf ich nicht mehr mich fragen, was ich eigentlich gut kann, sondern muss ich damit quasi fertig sein, um dann richtig loslegen zu können. Und das ist eben dieses alte lineare Leistungsnarrativ von Lernen, Beweisen, Aufsteigen, Ankommen, Umsetzen sozusagen. Und ich glaube, da liegt auch ein bisschen so eine ganz alte Machtlogik drin, die Entwicklung manchmal so ein bisschen mit Unsicherheit verwechselt. Und viele haben ja auch Angst vor Autoritätsverlust in dieser wichtigen Position. Von daher, ja, wird die innere Arbeit dann manchmal für mein Empfinden ein bisschen zu früh gestoppt. Und dann gibt's auch noch dieses Thema von Anpassungsfähigkeit. Ich weiß gar nicht, woher das genau kommt, aber ich höre es immer wieder. Da wird Flexibilität so ein bisschen mit Identitätsverschiebung verwechselt. Also es geht darum, ständig sich an irgendwelche Gremien, politischen Strukturen, kulturelle Erwartungen, allgemeine Prinzipien darüber, was führen bedeutet und so anzupassen. Und natürlich kriegt man dadurch auch eine gewisse Anschlussfähigkeit, aber meistens ist es dann verbunden mit so einer inneren Entkopplung, könnte man sagen. Also dass so eine Rolle dann in Teilen auch einfach echt gespielt wird und nicht wirklich voll ausgelebt wird. Und deshalb fand ich es so wichtig, einmal darüber zu sprechen, warum ich glaube, dass gerade in der Führungsposition Natural Skilling total wichtig ist. Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, was Führen eigentlich ist, dann geht es ja hauptsächlich darum, Komplexität zu reduzieren, gute Entscheidungen tatsächlich treffen zu können und vielleicht ermöglichen zu können und Menschenorientierung zu geben. Das sind, finde ich, drei ganz wichtige Punkte. Und dafür ist meines Erachtens vor allen Dingen das Energiemanagement eben entscheidend. Da geht es gar nicht darum, dass man Zeit allokiert, sondern ich würde sagen, Zeit kann man sich wie so ein Gefäß vorstellen. Und innerhalb dieses Gefäßes ist die entscheidende Aufgabe eben, die eigene Aufmerksamkeit wirklich richtig zu allokieren. Also am höchsten ist ja die Wirksamkeit immer da, wo man wirklich in seiner Kraft ist. Das heißt, wo man die Aufmerksamkeit auf eine Art und Weise geben kann, die einen maximal präsent macht. Und es gibt ja die sogenannte Attention-Based View in der Strategieforschung, und die sagt eben auch, dass die Strategie von Organisationen genauso über verteilte Aufmerksamkeit bestimmt wird, nämlich genau darauf, wo EntscheiderInnen schauen oder was sie interpretieren, worauf sie ihren Fokus setzen, womit sie oder worin sie präsent sind, das wird dann halt auch zum faktischen Kurs. Und deshalb, glaube ich, ist Natural Skilling eine knallharte Executive-Disziplin, weil auf dem Level ja zusätzlich noch wichtig ist, dass du vor allen Dingen die Aufgaben übernimmst, die nur du kannst. Also es gibt ja untere Levels, auf denen vielleicht mehrere Leute noch viele Aufgaben austauschbar übernehmen können. Aber ich glaube, als Führungskraft ist es besonders wichtig, sich zu fragen, okay, wie sorge ich dafür, möglichst wenig Aufmerksamkeitsschulden zu produzieren, also Zeit oder Präsenz, irgendeinen Entscheidungsraum nicht falsch einzusetzen, und wie kann ich auch meine Identitätsschulden minimieren, also dass ich eben nicht in einer Rollenpersona funktioniere, die nicht synchron mit meiner eigenen Natur ist, weil das ja immer aufs Nervensystem und auf die Beziehungsqualität einzahlt. Und da wird auch schon deutlich, warum Natural Skilling eine Methode ist, die genau diese Art Schulden aufzubauen schützen kann, weil die teuerste Aufmerksamkeit, die du eigentlich sozusagen verteilst, ist die, die du für Selbststeuerung investierst. Und wenn du jetzt immer damit beschäftigt bist, etwas zu produzieren oder zu sein, vorzugeben, was du nicht bist, dann ist die Diskrepanz zwischen deiner Rolle und deiner Persönlichkeit so groß, dass ein ganz großer Teil deiner Energie schon in die Selbststeuerung fließt. Und das ist dann natürlich Energie, die du nicht mehr übrig hast für das, was eben wirklich wichtig ist, nämlich deine Aufmerksamkeit in die Dinge zu allokieren, die von dir die größte Hebelwirkung haben in deiner Führungsrolle. Also viele Führungskräfte investieren ja viel in die Selbstkontrolle, ins Rollenmonitoring, also so in die Frage, wie wirke ich, oder ich nenne es auch gerne Impress-Management, also sich zu fragen, wen man am besten wie beeindruckt, und das drückt häufig innere Widerstände weg, aber es kostet eben alles total viel Energie. Deshalb, was kannst du tun, um dein Natural Skilling in der Führungsrolle voranzutreiben? Erstens, verstehe, dass es wichtig ist, dass du Aufgaben übernimmst, die nur du kannst. Diese Aufgaben wirst du am besten können, wenn du deinen eigenen Edge kennst, also das, was dich sozusagen besonders macht, wo dein Wirkungshebel am größten ist, und wenn du eben fähig bist, deine Aufmerksamkeit auch strategisch gut zu allokieren. Und was man dafür vielleicht mal machen könnte als kleine Übung, ist, sich den eigenen Kalender mal vorzunehmen und ja, vielleicht einfach mal zu gucken, inwieweit dein Kalender eigentlich ein Spiegel deiner Führungsnatur ist. Und dafür kannst du dir mal die letzten 2 Wochen zur Brust nehmen und dann ABC-Punkte verteilen. A ist wie 1A, also da hast du Meetings, wo dein Werthebel wirklich eingesetzt werden kann, wo es deinen Edge braucht, ja, also wo jetzt irgendwie dein Talent gefragt ist, wo Schlüsselstakeholder vielleicht auch beteiligt sind, wo es um fundamental wichtige Entscheidungen oder auch Kulturentscheidungen geht, wo es darum geht, Risiko adäquat abzuwenden oder auch einzuschätzen. Also alles das, was den Kurs des Unternehmens spürbar verändern könnte, alle Termine, die objektiv das Potenzial haben, das Unternehmen nach vorne zu bringen, das sind deine A-Termine, also deine 1A-Termine. Da sind vielleicht auch so, fällt mir gerade noch ein, so Schlüsselbesetzungen oder Performance-Entscheidungen, Nachfolgeentscheidungen, teamarchitektonische Entscheidungen, solche Sachen sind da wichtig. Dann gibt's B, B wie busy, das sind Meetings, die eigentlich nur operativ sind und die vor allen Dingen auf das Operative und Taktische ausgerichtet sind, also die so Status-Updates sind, wo es um Abstimmung geht oder irgendwelche Detailsteuerungen, wo man kontrollieren muss, ob irgendwas läuft. Und C wie Compensation, das sind Termine, die es eigentlich nur gibt, weil irgendwas anderes unklar ist, weil irgendwelche Rollen nicht geklärt sind, weil irgendwelche keine Ahnung, Abstimmungen nicht klar gewesen sind, weil Zuständigkeiten schwammig sind, weil es irgendwie Konflikte gibt, die nochmal angeguckt werden müssen. Also diese Compensation-Termine. Und wenn du dann das mal 2 Wochen lang jetzt anschaust, welche Termine davon A, B oder C in deinem Kalender waren, dann kann die nächste Aufgabe sein, dich eben zu fragen, erstens, wie kann ich mehr A-Termine in meinem Kalender wahrnehmen und B und C streichen? Und zweitens ist dann die nächste Frage, wie kann ich innerhalb dieser Termine meinen eigenen Wertehebel, meinen eigenen Edge, also das, was mich in meiner Natur wirklich auszeichnet, noch besser einbringen?